Deutschlandfunk, Information und Musik.
In Österreich wird heute ein neuer Nationalrat gewählt. Früher als gedacht, wir erinnern uns, ein Video aus Ibiza bedeutete im Mai das Ende der Regierung von Sebastian Kurz und der Koalition von ÖVP und rechter FPÖ. Das Ibiza-Video, daran muss man vielleicht nochmal erinnern, das Video zeigte den damaligen Vizekanzler und FPÖ-Chef Strache, wie er unter anderem einer angeblichen russischen Investorin Staatsaufträge gegen Wahlkampfhilfe in Aussicht stellte. Ein strammer Nationalist, bereit, sein Land an eine vermeintliche russische Oligarchin zu verkaufen. Alles ziemlich unglaublich und umso erstaunlicher ist es da, dass die Ibiza-Affäre die österreichischen Wählerinnen und Wähler offenbar kaum beeindruckt hat. Nach den Umfragen jedenfalls liegt die ÖVP von Ex-Kanzler Kurz vorn und auch die Ibiza-FPÖ scheint weiter mit der Gunst der Wählerinnen und Wähler rechnen zu können. Armin Turnherr ist Herausgeber der Wiener Stadtzeitung Falter. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen und ihn gefragt, was ist da passiert, Herr Turnherr? Ist der Ibiza-Skandal vergeben und vergessen oder Sigmund Freud war schließlich aus Wien? Haben die Österreicher Ibiza verdrängt?
Nein, das kann man so nicht ganz sagen, denn die FPÖ hat ja doch verloren in den Umfragen. Also man wird sehen, was das Wahlergebnis bringt. Aber bei der letzten Wahl hatte die FPÖ 26% und jetzt erwartet man, dass sie so um die 20 bekommt. Also das bedeutet schon einen Rückgang. Allerdings hat die Partei verstanden, mit ihrem eigenen Kommunikationssystem, das ja ziemlich abgetrennt ist vom Kommunikationssystem der öffentlichen Medien und sehr stark über Social Media funktioniert, dort den Eindruck zu erzeugen, dass Strache eigentlich irgendwie ein Opfer ist, ja. Also er selber ist es so weit gegangen, zu behaupten, man habe ihm da Substanzen in den Wodka gegeben, Wahrheitsdrogen, ja, sodass er dann die Wahrheit gesagt hat, was irgendwie in seiner Doppelbödigkeit auch nicht ganz durchschaut wurde. Aber jedenfalls, der Endeffekt war es so schlimm, also man hat ihm Übles angetan und ganz so schlimm kann es für die FPÖ nicht sein. Und Kanzler Kurz, der mit diesen Leuten ja die Koalition eingegangen ist, der hat überhaupt einen Popularitätsschub bekommen und liegt nun in Umfragen weit über dem Wahlergebnis vom letzten Mal.
Also es ist schon überraschend. Gut, die FPÖ hat es irgendwie geschafft, sich in der Ibiza-Affäre vom Täter zum Opfer zu wandeln. Aber nun war ja mit dem Ibiza-Video im Mai die Geschichte der Skandale überhaupt nicht zu Ende. Da gab es unter anderem geschredderte Festplatten aus dem Kanzleramt, eine Spesenaffäre bei der FPÖ, Spendenaffären bei der ÖVP, die ihre Zeitung der Falter aufgedeckt hat, bis hin zu absurden Friseurrechnungen von Kurz. Aber an Sebastian Kurz scheint das alles irgendwie abzuperlen. Warum ist das so?
Ja, weil erstens einmal muss man sagen, dass die Medien in Österreich, jetzt abgesehen vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der sich um Parität bemühen muss, natürlich mehrheitlich mit der konservativen Seite sympathisieren, teilweise sogar ein konservativer Hand sind. Also wenn man bedenkt, dass der Raiffeisen-Konzern zum Beispiel die Tageszeitung Kurier kontrolliert, gleichzeitig aber auch die Raiffeisenbank der wesentliche Kreditgeber der Volkspartei ist, dann versteht man schon vieles mehr. Ne? Kurz hat auch eine glänzende Kommunikation, also sogenannte Message Control, die seine Leute betreiben, versteht einfach alles umzudrehen, so zum Beispiel die Spesenaffäre oder auch die vor allem die geplante Überschreitung der Wahlkampfkosten durch seine Partei, wurde nicht zum Skandal dieser Partei, sondern eigentlich zum Skandal des Falter, also unserer Zeitung, die das aufgedeckt hat. Täter-Opfer-Umkehr, so wie im Fall Strache, so auch hier, glänzend gelungen und die Öffentlichkeit ist damit zufrieden.
Sie haben die sozialen Medien und ihre Rolle schon angesprochen und auf YouTube, da versuchen sich ja gerade zwei junge Blogger mit der ÖVP das zu machen, was der YouTuber Rezo hier in Deutschland mit der CDU gemacht hat, also die in Anführungszeichen Zerstörung der ÖVP. Also in Deutschland war das nicht ganz folgenlos für die CDU. Inwiefern meinen Sie denn, können solche Videos die Wählerinnen und Wähler in Österreich noch beeinflussen?
Das glaube ich nicht, denn die kriegen viel zu wenig Echo, auch in den konventionellen Medien. Also Rezo war ja auch ein Thema in der gesamten deutschen Öffentlichkeit und das hat sich so ein bisschen aufgeschaukelt. In Österreich werden die eher stillgehalten und sie kamen auch sehr spät. Ja, also Politologen sagen ja, dass alles, was sich innerhalb von 10 Tagen vor der Wahl ereignet, nicht mehr großen Einfluss auf das Ergebnis haben kann. Also die kamen ein bisschen zu spät und die haben es auch schwer gegen die sehr starke Social-Media-Präsenz der ÖVP und der FPÖ vor allem anzutreten, die da wirklich also sehr gründliche Arbeit leisten, während die anderen Parteien da eher deutlich schwächer sind. Vor allem die SPÖ, von der man ja eigentlich erwarten müsste, dass sie die große Profiteurin dieser Skandale sein müsste.
Ja, die SPÖ, ihre Spitzenkandidatin Pamela Rendi-Wagner, die steht in den Umfragen nicht besonders gut da. Woran liegt das, Herr Thurnherr? Warum profitieren die Sozialdemokraten nicht von diesen ganzen Skandalen, in die die Ex-Regierung verstrickt ist?
Ja, die hatten natürlich einmal eine schlechte Ausgangslage, weil der vorherige Bundeskanzler und Parteichef Christian Kern dann als Oppositionschef ziemlich chaotisch agiert hat und dann auch ganz überraschend alles hingeschmissen hat und Rendi Wagner sozusagen mit relativ geringer politischer Erfahrung an die Spitze gewählt wurde und dann auch sehr wenig Zeit hatte, sozusagen von den Ibiza-Dingen eigentlich überrascht wurde, darauf zu reagieren. Aber trotzdem muss man sagen, dass die Parteistrukturen der SPÖ natürlich ziemlich zerrüttet sind, wenn man sie vergleicht mit denen der ÖVP, auch in kommunikativer Hinsicht, aber auch in inhaltlicher Hinsicht. Da ist also nach den letzten Kanzlerschaften nicht mehr viel übrig geblieben. Wenn man Politik halt nur mit einem kleinen Kreis von Vertrauten versucht zu machen, dann geht das mittelfristig und langfristig auf Kosten der Substanz und die fehlt dann gerade in so einem Augenblick.
Umfragen sind nur Umfragen und wie wir wissen, ja mit Vorsicht zu genießen. Aber wenn es jetzt so kommt wie vorhergesagt, dass also Kurz und die ÖVP als Sieger aus dieser Wahl hervorgehen, dann wird doch eine Regierungsbildung trotzdem schwierig, Herr Thurnherr, oder? Für wie wahrscheinlich halten Sie eine Neuauflage der ÖVP-FPÖ-Koalition?
Ja, Kurz hat sich jedenfalls alle Optionen offen gehalten, also ostentativ auch die mit der FPÖ. Sozusagen die FPÖ würde jetzt wohl ihren Ex-Obmann Strache ausschließen nächste Woche oder zumindest in irgendeiner Form entsorgen und hat dann nur mehr das Problem, dass sie den deutlich rechtsextremen Kickl in ihren Reihen hat und den sanft rechtsextremen Hofer als Parteichef. Aber in Wirklichkeit ist diese Partei natürlich das Ganze ein Problem. Die besteht aus lauter Einzelfällen und wenn sich die säubert, bleibt am Ende nichts mehr übrig. Das weiß Kurz, das wissen alle. Trotzdem hat er mit dieser Partei eine Koalition gemacht und warum sollte er nicht wieder eine machen? Nur wegen des Echos im Ausland, wenn man jetzt so kolportiert, das weiß ich nicht. Mit denen hätte er sicher das leichteste Leben und könnte am ehesten seine Agenda durchbringen. Rechnerisch wird es offensichtlich möglich sein, dass die sogenannte Zirndl-Koalition, also Türkis, Pink, Grün, auch eine Möglichkeit ist, die aber viel schwieriger für ihn zu handeln ist. Da gibt es auch grundsätzliche Differenzen bei Themen wie Migration und auch bei sozialen Themen. Da wird es für ihn weit schwieriger als mit der FPÖ. Und SPÖ, gegen die spreche objektiv eigentlich am wenigsten, weil die ja auch eine lange Tradition haben. Aber da gibt es wiederum personell, vor allem in den zweiten Reihen, aufgrund dieser langen Konfliktgeschichte und auch aufgrund der Art, wie Kurz die letzte rot-schwarze Koalition gesprengt hat, gibt es so viele Animositäten, dass das eigentlich als nicht sehr wahrscheinlich gilt.
Wenn Sie jetzt heute so insgesamt am Wahltag auf den Wahlkampf zurückschauen, was war da denn jetzt eigentlich nach Ibiza und der ganzen Affäre anders als früher? Was hat ihn geprägt, diesen Wahlkampf in Österreich?
Ich würde sagen, er war noch äußerlicher als Wahlkämpfe bisher und er war eigentlich noch politikferner, wenn man denkt, dass existenzielle Fragen, wie zum Beispiel, wie möchte sich Österreich gegenüber der Europäischen oder in der Europäischen Union verhalten, welche Art von Europäischer Union möchte Österreich gern haben, was wird zu einer positiven Entwicklung beitragen, wie stellt sich Österreich zu den Nachbarn, zu den problematischen Ländern wie Ungarn, Polen im Osten, wie ist es der Meinung, dass sich die Europäische Union zu Russland verhalten sollte? All diese Fragen wurden nicht einmal gestreift, geschweige denn so grundsätzliche Fragen. Wie stellen wir uns den digitalen Technogiganten und ihrer Herrschaft über die Demokratien in Europa? Also das alles kam nicht einmal am Rande vor und das ist dann schon eigentlich in einer so entscheidenden Zeit relativ bekümmernd, finde ich.
Was sagt das über die politische Kultur in Österreich aus?
Ja, das sagt aus, dass sowohl die Medien als auch die Politik sich sehr leicht auf Oberflächlichkeiten und Äußerlichkeiten einlassen und eigentlich sehr wenig an einer sachlichen Debatte interessiert sind. Wie gesagt, Umfragen sind noch nicht Wahlergebnisse, also es kann auch alles etwas anders kommen, aber ich glaube, grundsätzlich sind große Überraschungen nicht zu erwarten.